Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom FCB Frauen-Update. Heute mit einer Sonderfolge. Und zwar haben sich mehrere Hörerinnen und Hörer bei uns schon immer mal das Thema gewünscht, dass wir uns die Entwicklung der jungen Spielerinnen im Kader anschauen. Also wie viel sie gespielt haben, wo sie herkommen, welches Potenzial sie für die Zukunft haben. Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen und wir fangen an mit Ena Mamutovic. Vicky, wie ist dein Eindruck von ihr?
Hallo, guten Morgen auch von mir und ich freue mich total, dass wir diese Sonderfolge machen, weil es echt mal ein bisschen was anderes ist als das normale Daily Business. Und genau, lass uns gerne starten mit Ena Mamutovic. Ich würde sagen, ja, sie ist eine Spielerin, bei der man sehr, sehr gut sehen kann, wie krass, wie schnell auch diese Entwicklung gelaufen ist. Also es ist total spannend, so ein paar Punkte sich anzuschauen. Wir haben ja jetzt auch sehr, sehr viel nochmal an Daten und Fakten zusammengestellt. Und sie ist ja jetzt, also sie ist gekommen 2024, also vor 2 Jahren, von Duisburg. Damals weit im Tabellenkeller, ist 22 Jahre jung und hat ja praktisch eigentlich direkt Marla Groß abgelöst als Stammtorhüterin. Das hat echt nicht mehr so arg lange gedauert. Da war dann Mamutovic im Tor und klar, Groß hatte dann natürlich auch die Erkrankung, war ja an Krebs erkrankt und ist einige Wochen ausgefallen damit. Und das war dann natürlich auch klar, dass Mamutovic dann Stammkeeperin wird erstmal. Und das hat ihr sehr, sehr in die Karten gespielt. Aber trotzdem finde ich, sieht man gut auch, warum sie sich das verdient hat, Stammtorhüterin zu sein. Sie hat in dieser Saison in der Frauenbundesliga 7 Gegentore nur kassiert. Das ist ganz schön stark. Ich habe mal geschaut, in der Vorsaison waren es noch 13. Also beides sehr, sehr gute Werte. Aber das liegt natürlich auch an der wirklich starken Verteidigung, an der starken Innenverteidigung auch. Und 7 Gegentore nur, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, worüber man eher sprechen könnte, sind die vielen Gegentore in der Champions League. Das waren 18 Stück in 8 Spielen und natürlich einige davon, also 7, direkt im ersten Spiel gegen Barcelona. Aber das ist schon so ein kleiner Kritikpunkt, oder? Also da könnte man auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken, warum das ausgerechnet in der Champions League so ist und ob das nur auch an ihr liegt oder auch an der Verteidigung. Was würdest du sagen? Gibt es da einen Unterschied? Ist sie noch nicht so weit für die Königsklasse?
Nein, das würde ich wirklich gar nicht sagen. Also von diesen 18 Gegentoren in der Champions League hat sie alleine, ich muss mal gerade überschlagen, 12 gegen Barcelona bekommen. Und also ich glaube, da war keiner, wo man jetzt sagen würde, den muss sie halten. Also das waren ja wirklich einfach gerade die 7 im ersten Spiel, da war sie eigentlich wirklich, ja, da konnte sie einem ja fast leid tun, weil die Mannschaft konnte einfach den Ansturm von Barcelona nicht aufhalten. Und sie musste da 7-mal den Ball aus dem Netz holen. Aber das zeigt eigentlich viel mehr, dass das eben in der Champions League sie wirklich gefordert wird, während sie in der Bundesliga ja oft wenig Bälle überhaupt aufs Tor bekommt. Und das ist vielleicht auch ein Problem, also wenn man sich ihre Entwicklung anschaut, dass man sagen könnte, der FC Bayern in der Bundesliga ist jetzt kein Verein, wo sich eine junge Torhüterin wirklich gut entwickeln kann. Also in ihrer letzten Saison in Duisburg, das habe ich auch mal nachgeschaut, da hat sie in 24 Spielen 66 Gegentore bekommen. Also da stand sie wirklich in der Schießbude und hat eben trotzdem war sie eine der besten Torhüterinnen der Liga, weil sie einfach unfassbar viel aufs Tor bekommen hat und auch sehr, sehr viel gehalten hat. Da wurde sie anders gefordert und dass sie jetzt in der Bundesliga natürlich wenig gefordert wird, ist jetzt vielleicht für ihre Entwicklung nicht das Beste. Und da ist es vielleicht gerade gut, dass sie eben auch in der Champions League mehr Tore kassiert, mehr aufs Tor bekommt. Aber wenn man die ganze Saison so sieht, fällt mir eigentlich keine Situation ein, wo man jetzt wirklich sagen kann, da hat sie jetzt irgendwie entscheidend gepatzt oder so. Und das ist auch, glaube ich, was ein Vorteil ist gegenüber Marla Groß in den letzten Jahren, weil Marla Groß hatte immer mal den einen oder anderen Patzer drin. Wenn man zum Beispiel an das Pokalfinale gegen Wolfsburg vor 2 Jahren denkt, da hat sie beim ersten Tor daneben gegriffen. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum die Verantwortlichen einfach mit Mamutovic nochmal eine Spielerin geholt haben, um da einen Wettbewerb anzusetzen. Also, dass wirklich zwei junge Torhüterinnen gegeneinander antreten. Und den Kampf hat eben Mamutović für sich entschieden. Und deswegen gehört ihr jetzt auch die Zukunft beim FC Bayern.
Ja, genau. Also, das hat man jetzt ja auch eindeutig gesehen, dass Maler Groß den Verein verlässt. Das war ja jetzt wirklich überhaupt keine große Überraschung. Und das stand, denke ich mal, seit einigen Monaten auch schon fest. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass man Mamutović da sehr viel mehr zutraut als Maler Groß. Und die ist ja auch jetzt keine schlechte Torhüterin und hat sicher, die ist ja auch noch sehr, sehr jung, Entwicklungspotenzial. Aber ich glaube, das sind schon valide Punkte, die du da bringst, dass sie da einfach auch nochmal so ein bisschen spielstärker ist. Also ich finde, sie reagiert da sehr, sehr viel besser drauf. Was machen ihre Vorderleute? Wie reagieren die Innenverteidigerinnen? Wann muss sie raus aus dem Kasten? Sie ist schnell, sie weiß ganz genau, wann sie wie stehen muss. Und ich habe das Gefühl, dass da auch bei ihr noch sehr, sehr viel Potenzial ist. Und das ist genau richtig, was du sagst. Es ist natürlich einfach schwierig, wenn der FC Bayern da der Konkurrenz so enteilt. Von daher, ich bin total gespannt, wie das wird, ob sie jetzt auch vielleicht nochmal jemanden holen, weil eigentlich sind ja zwei starke Torhüterinnen aus Vereinssicht erstmal gar nicht so schlecht, weil die sich dann natürlich auch gegenseitig besser machen können, gegenseitig bestärken können. Die eine lernt vielleicht von der anderen und es gibt eben diese dauerhafte Konkurrenzsituation. Deshalb wäre das vielleicht aus Entwicklungssicht für Mamutović gar nicht schlecht, wenn sie da noch jemanden hätte, der ihr potenziell gefährlich werden kann. Aber das sehe ich jetzt erstmal nicht kommen. Oder glaubst du, dass sie da vielleicht nochmal aktiv werden und jemanden holen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jemanden holen, also dass eine Spielerin kommen wird, aber keine Spielerin, die jetzt eine direkte Konkurrentin ist. Also ich glaube, dass eine Torhüterin kommen wird, die vielleicht plus 30 ist, die ganz klar sagt, hey, ich nehme die Rolle als zweite Torhüterin an, ich unterstütze Ena Mamutović in ihrer Entwicklung, die da ist, wenn sie sich mal verletzen sollte oder gesperrt ist, aber die jetzt keine Ansprüche stellt, die Nummer 1 zu werden. Also ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob Anna Klink vielleicht diese Torhüterin sein kann.
Die ja schon da ist.
Genau, also die jetzt die dritte Torhüterin war. Oder ob da jetzt noch eine geholt wird, die gutes Bundesliga-Niveau hat. Oder die, ja, die halt auch für die Champions League dann ausreichend ist. Aber die einfach sagt, hey, es ist okay für mich, die Nummer 2 zu sein. Ich gehe ganz klar als Nummer 2 in die Saison und das ist überhaupt kein Problem. Was vielleicht noch zu sagen ist, was auch ein Punkt ist, der ganz klar für Ena Mamutović gesprochen hat, ist einfach auch ihre fußballerische Klasse. Also sie leitet ja ganz oft als letzte Spielerin Angriffe ein. Das hat sie auch gesagt, dass das irgendwas ist, was ihr extrem Spaß macht in der Bundesliga, wenn ein Angriff, der zum Torabschluss oder sogar zum Tor führt, bei ihr quasi angefangen hat, weil sie eben mit dem Ball am Fuß im Spielaufbau einen Pass nach vorne gespielt hat auf die Außenverteidigerin. Dass sie dann quasi so eine Kombination einleitet. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ein ganz klarer Anspruch von José Bacala an eine Torhüterin ist. Einfach ja mit dem Ball am Fuß stark zu sein und eben nicht nur die Bälle wegzuschlagen, sondern wirklich den Spielaufbau einzuleiten und das Spiel wirklich auch schnell zu machen als Torhüterin.
Es liegt mit Sicherheit daran, dass sie auch selbst Feldspielerin war. Ich habe das mal nochmal nachgelesen. Sie hatte als Feldspielerin angefangen und ist dann mehr so durch Zufall im Tor gelandet und fand das dann aber super, weil sie alle Bälle gehalten hat. Und ihr Papa findet das bis heute nicht so ganz toll, dass sie im Tor geblieben ist. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Was ich noch ergänzen würde, ist, dass ich finde, dass sie auf Zeit auch auf jeden Fall die klare Nummer 1 im deutschen Tor werden kann oder sollte. Ann-Kathrin Berger ist 35, oder ist sie schon 36? Ich schaue das gleich nochmal nach. Und Stina Johannes ist jetzt auch niemand, der ja in der Vergangenheit als die Paradentorhüterin galt. Also ja, 35 wird im Oktober 36. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sich Mamutović als junge Torhüterin da schon bald etablieren könnte und dann erstmal für die nächsten Jahre da auch sein könnte.
Als Stammtorhüterin des FC Bayern ist das ja eigentlich quasi der natürliche Anspruch, auch im DFB-Tor die Nummer 1 zu sein. Ich habe sie da letztes Jahr auch mal gefragt, da hat sie natürlich so gesagt, ja, sie stellt da keine Ansprüche, aber ich finde, man konnte schon durchhören, dass das auch so ein bisschen ihr Traum ist, da nächstes Jahr nach der WM dann vielleicht zu übernehmen, wenn Ann-Kathrin Berger ihre Karriere im DFB-Team beenden sollte. Und wer weiß, was passiert, das könnte ja auch früher so sein. Also ich hätte da auch immer Sophia Winkler auf dem Zettel gehabt, aber die ist jetzt schon so lange auch verletzt. Also da hat Ena Mamutovic, denke ich, jetzt einen großen Vorsprung. Das wäre eigentlich auch ein logischer nächster Schritt im DFB-Tor, die Nummer 1 zu werden.
Und vielleicht ist das Stichwort DFB auch direkt eine gute Überleitung zu unserer nächsten Spielerin. Franzi Kett haben wir auf dem Zettel und die hat ja wirklich einen krassen Schub hingelegt. Das ist wirklich total cool anzusehen, auch wie sie sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und da ist einiges aus der EM im vergangenen Jahr in der Schweiz auch entstanden. Sie ist damals als Backup hingereist und kam als, ja, neuer Star quasi schon zurück, ist ins Team des Turniers gewählt worden und wurde natürlich auch entsprechend gefördert. Christian Wück hat es total gut gefunden, dass sie damals aus der Offensive in die Defensive geholt wurde und hat ihr da jetzt auch bei der letzten EM das totale Vertrauen geschenkt auf der Linksverteidigungsposition und das hat sie verfeinert in der vergangenen Situation. Ist dort inzwischen unangefochtene Stammspielerin, hat Caro Simon verdrängt von der Position. Kathi Naschenmeng hat da auch keine Chance, sage ich jetzt mal so plakativ. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt, wie Franzi Kett sich da festgebissen hat. Was denkst du?
Also ich glaube, da muss man wirklich nochmal Alex Strauß in höchsten Tönen loben, weil er hat wirklich das Potenzial von Franzi Kett als Linksverteidigerin erkannt. Und er hat ja irgendwann dann auch gesagt, dass er diese Umschulung jetzt einleitet, weil er einfach gesehen hat, dass es vorne links sehr viel mehr Konkurrenz gibt. Also auch natürlich beim FC Bayern selbst mit Clara Bühl und dass eben hinten links sehr viel Potenzial ist für sie. Und wirklich überraschend ist das, wenn man jetzt genau ein Jahr zurückschaut, dann ist man vor der Europameisterschaft und damals haben sich viele Leute noch gewundert, dass sie überhaupt in den Kader gerutscht ist sozusagen. Also sie ist ja da als Ergänzungsspielerin, die sehr wenig Spielpraxis beim FC Bayern hatte, zu dem Zeitpunkt auch verletzungsbedingt hingereist. Ich kann mich noch erinnern, dass damals auch eine Reporterkollegin so gesagt hat, warum steht sie denn in der Abwehr? Also sie ist ja eine Stürmerin eigentlich. Und das war damals noch gar nicht so bekannt, dass sie irgendwie beim FC Bayern zur Linksverteidigerin umgeschult wurde. Und dann ist sie erst durch Verletzungen und durch Ausfälle und durch Sperren in die Startelf gerückt im Viertelfinale von der EM. Und hat es in den wenigen Spielen noch geschafft, so einen Eindruck zu hinterlassen, dass sie am Ende von der UEFA ins Team des Turniers gewählt wurde. Und das war eigentlich ihr Durchbruch als Linksverteidigerin. Und in der vergangenen Saison ist sie ja wirklich zu einer Linksverteidigerin von internationaler Klasse gereift. Also die linke Seite beim FC Bayern mit Bühl und Kett, das ist wahrscheinlich europaweit die beste linke Seite. Also auf jeden Fall die schnellste, energiegeladenste und druckvollste linke Seite, die es, glaube ich, aktuell im Frauenfußball gibt. Und ja, da kann man nur sagen, das war eine absolute Breakout-Saison von ihr. Und wenn da irgendwie ihr Marktwert mit 200.000 bewertet wird, dann würde ich sagen, das ist massiv unterbewertet. Also das müsste sie deutlich wertvoller mittlerweile sein. Und ich glaube auch noch nicht, dass ihre Entwicklung schon am Ende ist. Also dieses Tempo, was sie mitbringt und da gibt es eigentlich, glaube ich, kaum ein Limit für sie, um wirklich zu einer der besten Linksverteidigerinnen weltweit zu werden.
Das glaube ich auch. Ich glaube, Franzi Kett, ja, tut sich sehr hervor, dass sie eben so schnell ist und so spielstark. Sie kann da einfach perfekt mit Clara Bühl sich eben einklinken ins Offensive wie ins defensive Spiel, spielt gute Pässe, hat eine sehr, sehr gute Übersicht übers Spiel und das verschafft ihr einen großen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz auf der Position, auch beim FC Bayern. Und ich bin mal gespannt, ich dachte ja eigentlich, wenn Clara Bühl geht und vielleicht noch jemand auf der Verteidigerinnenposition kommt, könnte man sie wieder nach vorne ziehen, aber ich halte es auch für total möglich, dass sie sich auf dieser Position jetzt festbeißt. Es ist nur, glaube ich, von enormem Vorteil, dass sie eben beides kann, dass sie da so sehr variabel ist und das eben auch zeigt, wie sie immer wieder so offensive Elemente einbindet in dieses Spiel. Ja, das Spiel gegen Barcelona als sie ihrer Gegenspielerin Salma Parayuelo in die Haare gefasst hat. Das war jetzt natürlich wahrscheinlich für sie selber auch so ein kleiner Dämpfer. Es hat ihr sehr viel Aufmerksamkeit beschert. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass sie da auch so viel negative Kritik abbekommen hat. Aber ich hoffe sehr, dass sie sich davon nicht entmutigen lässt und einfach so stark weitermacht, wie sie es bisher gemacht hat. Jetzt ist sie gesperrt in der Champions League, aber ich glaube, da wird sie auch früh genug wieder ihre Klasse zeigen. Und ich finde eben auch total beeindruckend, dass sie, ja, obwohl sie eben so weit hinten spielt, dann doch 4 Vorlagen in der Liga geschafft hat. Das finde ich gar nicht schlecht. Tore in allen Wettbewerben geschossen hat, im DFB-Pokal, in der Champions League und eben 2 Tore in der Liga und so eben zeigt, dass sie sehr, sehr variabel ist und trotz ihrer Position auch sehr torgefährlich. Von daher, ich finde auch total beeindruckend, was sie in der kurzen Zeit geschafft hat und traue ihr da mehr zu und glaube auch, dass sie bald auch von europäischen Topclubs umworben sein wird.
Ich glaube auch, dass sie umworben sein wird, aber ich glaube nicht, dass sie gehen wird, weil die Entwicklung beim FC Bayern ist ja wirklich so beeindruckend insgesamt. Wo soll sie hingehen? Also wenn man jetzt das Champions League Endspiel gesehen hat, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Power Ranking machen würde, würde ich den FC Bayern sogar vor Lyon an Position 2 in Europa sehen. Also ich glaube, dass die Perspektive in den nächsten 2-3 Jahren mit Bayern die Champions League zu gewinnen so gut ist, dass es aktuell kaum bessere Adressen für Spielerinnen gibt, irgendwo hinzuwechseln. Und der FC Barcelona hat jetzt Alexia Putellas abgegeben. Also ist auch offen, wie es da weitergeht. Das wäre ja auch vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen. Also ich glaube, dass sich gerade wirklich ein Fenster öffnet für den FC Bayern, die Champions League zu gewinnen und dass Spielerinnen wie Clara Bühl oder Franzi Kett sich gut überlegen werden, welches Angebot sie annehmen, wenn sie eins haben. Weil einfach, ich glaube, dass die Perspektive beim FC Bayern einfach gerade großartig ist und auch, dass die Gehälter, die gezahlt werden, sicherlich jetzt nicht so viel anders sind als in der Premier League. Das einzige Problem, was ich eben sehe, ist wirklich vielleicht, dass der mangelnde Wettbewerb in der Bundesliga, da ist vielleicht die Premier League wirklich die bessere Herausforderung aktuell, was vielleicht auch für Georgia Stanway dann letztlich den Ausschlag gegeben hat, zu gehen.
Ja, also ich glaube schon, dass klar, die Bayern spielen oben mit, aber es gibt, glaube ich, in der Premier League auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Ich hatte ja kürzlich auch nochmal mit Georgia Stanway gesprochen und sie hat mir gesagt, gerade spielerisch, was die Konkurrenz angeht, hast du ein anderes Niveau in England, die machen sich alle gegenseitig besser und das hast du in der Bundesliga einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob der FC Bayern besser ist als Lyon, in meinen Augen noch nicht. Ich glaube aber schon, den Punkt sehe ich so wie du, dass sich da Chancen auftun für den FC Bayern, die Champions League zu gewinnen. Ich könnte mir beides vorstellen bei ihr. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie heimatverbunden ist. Sie kommt ja aus Niederbayern, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Aber traue ihr auf jeden Fall den Schritt auch zu, vor allem nach England, werden wir sehen. Sie ist ja 21 Jahre erst jung, von daher hat sie dann auch reichlich Zeit, irgendwann vielleicht dann doch noch den Schritt zu gehen.
Klar, also möglich ist das auf jeden Fall, aber also ich habe ja gerade schon meine Punkte gesagt, dass ich wirklich den FC Bayern aktuell ja da ganz, ganz oben positioniert sehe und ich glaube auch, dass die Förderung vom Frauenfußball vielleicht sogar eher noch mal stärker wird. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das beim FC Bayern schon auch eine hohe Priorität genießt und dass man jetzt wirklich dieses Ziel Champions League Gewinn auch angehen will mit allem, was man hat. Und deswegen denke ich schon, also gerade bei Spielerinnen wie Franzi Kett, wie du schon sagtest, wo man auch das Gefühl hat, dass sie Heimat verbunden ist, dass da wirklich die Zukunft beim FC Bayern liegt, dass sie absolut eines der Gesichter der Mannschaft auch werden kann in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar schon ist. Also die rote Karte, über die haben wir auch gesprochen, die hat ja eigentlich gezeigt, welche Bedeutung sie für die Mannschaft schon hat, dass sie einfach nicht ersetzt werden konnte und dass das auch das große Thema war, dass sie einfach gefehlt hat, was im Rückspiel dann auch wirklich ausschlaggebend war.
Ja, stimmt. Ja, hat es wirklich gut gezeigt.
Und Gesichter der Mannschaft ist dann vielleicht auch eine gute Überleitung zur nächsten Spielerin, die genau das gleiche Potenzial hat, in der Zukunft das Spiel zu prägen und die mit Sicherheit auch umworben ist von allen möglichen Clubs und wo es auch, denke ich, höchste Priorität genießen wird, sie zu halten. Das ist Momoko Tanikawa, die auf dem Weg ist, eine der besten, aufregendsten Spielerinnen der Welt zu werden. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall ist sie das. Das zeigen ganz, ganz viele Sachen. Auch da ist die Entwicklung interessant. Sie wurde ja 2024 geholt vom FC Bayern aus Japan. Da würde mich wirklich total interessieren, wie sie auf die aufmerksam geworden sind, weil eine Jugendspielerin aus Japan, die dort an verschiedenen Fußballschulen, dann auch an einer sehr renommierten Akademie war. Aber trotzdem, das Gespür muss man ja erstmal haben. Und da lagen sie goldrichtig, haben sie dann erstmal nach Schweden zu Rosengard ausgeliehen für ein Jahr und dann zurückgeholt. Und ja, sie hat sich schon entwickelt unter Alex Strauß, aber jetzt unter José Barcala sieht man erstmal so richtig, ja, welche Bedeutung sie schon hat. Vergangene Saison war sie gerade mal bei 6 Spielen gestanden, kam zum Winter zurück, also arg viel Gelegenheit hatte sie auch nicht, aber jetzt ist sie einfach Stammspielerin in diesem Kader, in dem es auf ihrer Position auch andere Alternativen gibt. Also sie ist dann ein sehr, sehr bedeutender Faktor geworden für die Mannschaft und José Barcala weiß genau, was er von ihr hat, aus dem Grund, dass sie so schnell, so antizipierend ist und einfach clever im Spiel. Sie beherzigt genau das, was Barcala sagt. Wir müssen unberechenbar sein. Sie taucht auf allen Positionen auf, lässt sich zurückfallen, ist aber auch sehr, sehr torgefährlich. Hatte 8 Tore und 4 Vorlagen in der Bundesliga-Saison erzielt und auch alle 10 Champions League-Spiele gemacht. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, was auch für sie spricht, ist, dass eben so viele Mitspielerinnen schwärmen von ihr. Ne? Das haben wir auch beides nochmal nachgelesen.
Ja, also Bianca Rech ist jetzt keine Mitspielerin, aber sie hat kürzlich gesagt, dass das ihr so vorkommt wie im Theater, also dass Momoko Tanikawa eine Künstlerin einfach ist, die halt einfach eine unglaubliche Show abliefert. Und habe auch kürzlich so ein Video mit Pernilla Harder gesehen, die gesagt hat, ja, dass sie zwischenzeitlich mal so ein bisschen die Motivation gefehlt hat, Fußball zu spielen und dass das eben durch das Zusammenspiel mit Tanikawa zurückgekommen ist. Und das ist wirklich ein Punkt, wo man schon denkt, also eine Spielerin wie Pernilla Harder, die eigentlich alles erlebt hat, mit allen möglichen Spielerinnen zusammengespielt hat und die jetzt ja wirklich ein unglaubliches Duo eigentlich mit Tanikawa bildet. Die beiden ergänzen sich ja perfekt in der Offensive, also die ja wirklich da so ein Wechselspiel, wer stößt jetzt nach vorne, wer ist die Nummer 9, wer ist die Nummer 10, wo sie sich abwechseln und fast perfekt zusammenspielen, gebildet hat. Und auch Linda Dallmann hat was in die Richtung gesagt, dass sie ja auch jetzt schon wirklich viele Jahre dabei ist und noch nie so eine Spielerin gesehen hat, die solche technischen Fähigkeiten hat und so offensives Gespür hat. Und ich finde sie auch einfach eine unfassbar spektakuläre Spielerin, die wirklich, ja, also für solche Spielerinnen geht man eben ins Stadion, um zu sehen, was machen sie, ja, die immer Tore schießen kann, die unglaubliche Sachen mit dem Ball macht. Und auch Georgia Stanway hat nochmal herausgehoben, dass das im letzten halben Jahr für sie sehr besonders war, irgendwie auf dem Spielfeld eine Verbindung zu Momoko Tanikawa aufzubauen. Und da kann man wirklich auch gespannt sein, wie das mit ihr weitergeht. Sie hat ja vor gar nicht so langer Zeit verlängert und ich glaube auch, dass der FC Bayern mit ihr ganz zentral plant für die nächsten Jahre.
Glaube ich auch, ja. Auch da wird sich bestimmt der ein oder andere Club finden, der sie abwerben möchte. Wird man dann sehen, was sie macht. Tanikawa ist ja auch erst 21, hat Anfang Mai Geburtstag. Also erst 21 geworden. Ja, werden wir sehen. Ich finde es total spannend. Ich war ja vergangenen Mai, also letztes Jahr im Mai in Lissabon bei dem World Sevens Turnier. Und damals hatte ich das, glaube ich, schon so gesagt, dass ich das krass finde, wie sie da aufgespielt hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen ihr Durchbruch. Das, was für Cat die EM war, war so ein bisschen das Turnier für sie. Die hat sich da, also der FC Bayern hat ja bei diesem Turnier auch sehr, sehr viel fürs Teamgefüge gemacht, für den Teamgeist. Da hat man schon gesehen, dass sie da so zum ersten Mal diese Bayern-Mentalität mitgemacht hat, sehr, sehr viel Spaß mit den Spielerinnen auf dem Platz hatte. Und dann wurde sie da ja auch noch zum Young Talent gewählt, also zur besten Spielerin, glaube ich, auch des Turniers, also genau zum Talent und zur besten Spielerin. Das war schon echt außergewöhnlich, dass man da gesehen hat, ja, wow, also die hat hier richtig Bock zu zocken. Und das ist natürlich den Spielerinnen noch aufgefallen. Ich glaube, also José Bacala war auch angeblich da, vielleicht hat er das da schon gesehen, aber ich glaube, das war für sie auch so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis, dass sie da dazugehört. Und wir haben das ja schon öfter erlebt, dass Spielerinnen aus dem Ausland sich so ein bisschen schwer getan haben, gerade diejenigen, die jetzt kein Deutsch gesprochen haben oder Deutsch und Englisch jetzt auch vielleicht nicht unbedingt. Und das ist ja bei ihr auch so, aber sie scheint sich sehr, sehr gut zu integrieren. Das ist total schön zu sehen, weil das nicht selbstverständlich ist. Deswegen, ich glaube, da hat dieses Turnier ihr sehr, sehr viel geholfen auf diesem Weg.
Also von dem Turnier ist mir vor allem in Erinnerung dieses eine unglaubliche Tor geblieben, wo sie den Ball an der Strafraumgrenze mit der Hacke in Kopfhöhe annimmt und sich dann direkt vorlegt und das Tor schießt. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit sogar ein bisschen untergegangen. Also hätte sie das in der Bundesliga geschossen, wäre das wahrscheinlich zum Tor des Monats gewählt worden. Und das zeigt halt so ein bisschen einfach, was für eine unglaublich spektakuläre Spielerin sie ist. Und was du auch gerade angesprochen hast, die Integration. Also da habe ich auch das Gefühl, dass sie da voll in der Mannschaft angekommen ist. Also sie hat kürzlich ihren 21. Geburtstag gefeiert mit einem Dinner mit der ganzen Mannschaft. Das war jetzt gegen Saisonende, wo alle dabei waren und mit ihr gefeiert haben und auch ein japanisches Filmteam dabei war, was dann noch für die ganze Mannschaft die Rechnung bezahlt hat. Also das würde man sich als deutscher Journalist vielleicht mal wünschen, solche Spesen übernehmen zu können. Ich glaube, das gibt's nur noch in Japan.
Ja, das gibt's.
Aber wo man auch das Gefühl hatte, dass einfach alle mit ihr gefeiert haben und richtig Spaß hatten und so. Und also ich glaube, auch sie sieht ihre Zukunft beim FC Bayern für die nächsten Jahre. Und wenn man jetzt gerade die drei Spielerinnen, die wir bis jetzt angesprochen haben, Ena Mamutovic, Franzi Kett, Momoko Tanikawa, das könnte eine Achse sein, die den FC Bayern durch die nächsten Jahre trägt. Also diese drei Spielerinnen langfristig zu halten, das sollte, glaube ich, größte Priorität haben.
Ja, total. Und also gerade so eine Pernille Harder, wie die wir ja eben schon erwähnt haben, die wird nicht mehr arg lange machen. Also die wird in absehbarer Zeit entweder ihre Karriere beenden oder eine Art Spielertrainerin-Modell machen. Aber ich glaube, dann wird Tanikawa diejenige sein, auf der da einiges in der Offensive fußt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da bestimmt auch so ein bisschen die Mannschaft um sie herum gebaut wird in der Offensive. Aber das wird sich zeigen, ein bisschen auch, auf welcher Position sie dann fix eingebaut wird. Sie ist ja gerade so ein bisschen ja, im offensiven Mittelfeld als so eine Art Zehnerin dabei, aber ist da auch vielfältig und kann auch ein bisschen weiter hinten spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch weiter vorne spielen kann. Vielleicht wird sich da auch noch die ein oder andere Rolle für sie ergeben. Sie ist ja noch jung, sie ist total lernfähig. Ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen.
Ja, also ich glaube, dass ihre Leistungen zuletzt auch ein bisschen darunter gelitten haben, dass sie einfach auch ein bisschen defensiver eingesetzt wurde auf der 6, was sie ja auch, oder auf der 8, was sie ja auch ganz gut macht. Aber also perspektivisch muss sie eigentlich eine Zehnerin sein, die auf die 9 vorstoßen kann. Also das ist ja wirklich ihre Position, wo sie wirklich glänzen und zaubern kann, das Spiel zu machen und selbst auch Tore zu schießen. Also da sehe ich sie auf jeden Fall für die Zukunft zu 100%. Also jetzt im Moment, so wie sie jetzt zuletzt auch gespielt hat, wenn Harder die 9 war oder wenn Imade die 9 war, dass sie dann einfach als Zehnerin direkt dahinter ist, die auch dann in den Strafraum vorstoßen kann. Da wird und muss sie spielen eigentlich. Also alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, ich denke auch, dass das ihre Position sein wird. finde es spannend, was du auch eben gesagt hast. Ich finde nämlich auch, dass sie jetzt die letzten Spiele, vielleicht bin ich da aber auch überkritisch, ein bisschen schwächer war. In der Rückrunde, auch jetzt in den Champions-League-Spielen, zum Teil wenige Impulse geben konnte. Aber das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sie echt unglaublich viele Spiele hatte. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass sie Asienmeisterin wurde im Winter, dass sie da natürlich auch gespielt hat. Und für jemanden, der da so von 0 auf 100 geht, natürlich wahnsinnig intensiv. Von daher vorhalten kann mir ihr das nicht, aber es ist zumindest auffällig gewesen, dass sie da so ein bisschen unterm Radar wieder war oder ein bisschen sich zurückgenommen hat die letzten Monate, finde ich.
Ja, das hängt meiner Meinung nach zum einen damit zusammen, dass sie eben defensiver spielen musste, als es vielleicht ihre größte Stärke ist. Und zum anderen wäre es ja ein Wunder, wenn so eine Saison mit diesen Spielen in Asien, mit den langen Flugreisen, wenn das keine Spuren hinterlassen würde. Also es war ja das Spiel gegen Manchester United, wo sie quasi aus Australien eingeflogen ist und hatte nur 48 Stunden Pause dazwischen und einen Flug von Australien nach München, dann weiter nach London. Also wenn das keine Spuren hinterlässt, dann weiß ich es auch nicht. Also das kann man ja absolut nachsehen. Und ich glaube, das tut allen sehr gut, dass jetzt diesen Sommer mal kein großes Turnier ansteht. Und da kann man dann, glaube ich, für die nächste Saison wieder viel erwarten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, von wem wir auch ein bisschen mehr wieder erwarten können oder vielleicht sollten, ist unsere nächste Spielerin, Alara Scheidler. Wir haben sie zuletzt nur noch Alara genannt, ist auch auf ihrem Trikot so, deswegen würde ich es dabei belassen, die in dieser Saison echt ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Also eine eher schwächere Saison in meinen Augen gespielt hat, ist noch mal ein bisschen jünger als die anderen beiden, 19. Ihr Vertrag läuft nächstes Jahr aus, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ich finde auch, da wird sich so ein bisschen die Frage stellen, spielt sie langfristig eine Rolle beim FC Bayern? Das finde ich nämlich ist gar nicht so klar. Was sagst du?
Also wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass die drei Spielerinnen, über die wir bisher gesprochen haben, die Zukunft des FC Bayern Frauen sein könnten. Und ich denke, da gehört sie eigentlich grundsätzlich dazu. Also sie muss eigentlich auch ein Teil der Zukunft sein, absoluter Eckpfeiler der Mannschaft. Aber die vergangene Saison war für sie auf jeden Fall schon, muss man als Rückschlag in ihrer Entwicklung bewerten, weil sie einfach nicht so eine Rolle gespielt hat, wie sie es angedeutet hat. Also das Potenzial von ihr ist mit Sicherheit genauso groß wie das von Franziska Kett oder auch von Tanikawa, weil sie einfach auch eine unfassbar talentierte Spielerin ist. Und Alex Strauß war ihr größter Fan. Er hat immer wieder herausgehoben, was für ein außergewöhnliches Talent sie ist. Und als sie sich verletzt hat, hat er ihr auch eine lange Nachricht geschrieben unter ihren Post und hat geschrieben, man wird bald Alara 2.0 sehen, sie wird stärker zurückkommen. Und das ist jetzt eben die Frage. Ist José Bacala genauso ein Fan von ihr? Passt vielleicht ihre eher physische Spielweise nicht so sehr zu seinen Vorstellungen vom Fußball? Oder war es einfach nur eine Saison, wie es einfach mal passieren kann, die jetzt auch durch die Verletzung eben noch schlechter war, als sie eigentlich vielleicht gewesen wäre? Das ist eine große Frage mit Blick auf die nächste Saison. Also kann sie zurückkommen? Kann sie wieder sich so einbringen? Oder erlebt sie wirklich einen größeren Rückschlag jetzt? Das ist, ja, werden wir sehen.
Man muss ja sagen, ganz ehrlich, dass sie im Kader oder in der ersten Elf, besser gesagt, nicht so richtig vermisst wurde auch. Es gab genügend Spielerinnen, die genau das umgesetzt haben, was José Bacala sich vorgestellt hat. Und da hat sie gar nicht mal so richtig reingepasst. Ich bin gespannt, wie sich das in der nächsten Saison ergibt, auch durch Verletzungen und dadurch, dass Stanway jetzt geht, bin ich gespannt, welche Dynamik sich in der ersten Elf ergeben wird. Aber eigentlich hat man sie auch gar nicht gebraucht. Ich stelle mir da als allererstes deswegen die Frage, auf welcher Position sieht Bacala sie? Spielt sie offensiver? Spielt sie auf dem Flügel? Wird sie statt Linda Dahlmann vielleicht spielen? Statt Tanikawa wahrscheinlich unter ihm eher nicht. Spielt sie neben Oberdorf, Sadrasil, Caruso eher ein bisschen weiter hinten? Ich sehe da noch nicht so richtig, wo sie überhaupt spielen soll. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Knackpunkt an der Geschichte.
Ja, schon. Also das ist wie du sagst, diese Saison wurde sie jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, weil das Mittelfeld sich so gefunden hat, dass da eigentlich gar keine Position frei war. Aber ich habe das gerade echt nochmal nachgekaut. Sie ist wirklich erst 19 Jahre alt. Das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen überrascht, weil sie halt wirklich schon gefühlt seit 2-3 Jahren immer dabei war und ja auch in der vorletzten Saison schon wichtige Tore geschossen hat und da wirklich, von daher glaube ich, kann man das wirklich auch einfach mal so verbuchen, dass das einfach passieren kann, dass einfach auch mal eine Saison dabei ist, die vielleicht nicht so läuft. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch an Franzi Kett denkt, da saß man vor einem Jahr da und hat gefragt, ja, sie hat jetzt kaum gespielt, wieso fährt sie überhaupt mit zur EM? Und dann hatte sie ihre Breakout-Saison. Das könnte bei Alara natürlich im nächsten Jahr genauso passieren. Also, dass sie irgendwie in die Mannschaft rutscht, vielleicht weil jemand verletzt ist und dass sie dann auf einmal ganz groß aufspielt. Das Potenzial dazu hat sie definitiv, was ja auch zum Beispiel ihr Marktwert von 400.000 zeigt, der deutlich höher ist als der von Franzi Kett zum Beispiel. Also da müsste man ja eigentlich dann den entsprechend auch anpassen. Aber die Frage ist ganz genau, wo kann sie sich einbringen? Wo sieht sie Barkala? Ihre Physis ist halt einfach auch extrem überlegen. Das hat ja Alex Strauß immer gelobt, dass sie so super durchsetzungsstark ist in so jungen Jahren schon, dass sie da so viel mitbringt. Und das ist vielleicht eine der spannendsten Fragen mit Blick auf die kommende Saison. Wo wird sie sich einfühlen? Wo sieht Barkala sie? Auf welcher Position? Und wie kann sie da ihre Stärken wieder einbringen, um auch in der DFB-Elf zurückzukommen mit Blick auf die Weltmeisterschaft? Aber grundsätzlich sehe ich das absolut so, dass sie auch eine von diesen tragenden Säulen für die Zukunft sein kann und eigentlich auch muss mit ihren Voraussetzungen.
Ja, also ich glaube auch, mit 19 Jahren hat sie da echt noch alle Zeit der Welt, noch eine größere Rolle einzunehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja durch Verletzungen, durch andere Dynamiken, Linda Dahlmann ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste, sich da vielleicht schon auch wieder was ergibt. Man könnte aber auch sie wirklich erstmal als Jokerin sehen, als Einwechselspielerin. Das hat sie ja auch unter Alex Strauß öfter gemacht und das hat sie immer gut gemacht. Sie ist jemand, der, wenn er reinkommt, immer noch mal auch durch seine Physis tolle Akzente setzt, da nochmal echt neuen Schwung, neues Tempo reinbringt, neue Aggressivität ins Spiel. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auf so einer Rolle dann gesehen wird in der neuen Saison und dann vielleicht auch dadurch wieder mehr Spielzeit unter Christian Wücke in der Nationalmannschaft bekommt. Ich habe das noch genau im Kopf, wie sie damals rund um ihren 18. Geburtstag eben bei der Nationalmannschaft dabei war. Das ist ja jetzt auch erst 1,5 Jahre her und damals wurde sie noch so gehypt. Von daher, ich würde ihr auch Zeit geben, aber bin auch gespannt, kann mir alle möglichen Modelle vorstellen, dass sie vielleicht dann doch auch nochmal ausgeliehen wird oder einen anderen Schritt macht, halte ich auch für denkbar.
Eigentlich ist sie in ihrer Entwicklung schon, würde ich sagen, fast zu weit, um nochmal ausgeliehen zu werden. Also ich glaube, da hätte man sie schon weiter gesehen, also einfach als viel zu wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Das kann ich mir jetzt eigentlich bei ihr schon fast nicht mehr vorstellen, dass das passieren könnte.
Sie war jetzt lange verletzt, also
ja.
Wer weiß, in welcher Verfassung sie gerade ist, finde ich gerade ganz schwer zu beurteilen.
Ja, das können wir natürlich nicht beurteilen. Aber ich denke mal, dass sie jetzt auf jeden Fall in der kommenden Vorbereitung dann wieder voll angreifen wird. Und dann wird es, glaube ich, ganz spannend. Das wäre jetzt eine Frage, die ich gerne José Barkala jetzt mal einfach stellen würde. Wo sieht er sie gerade? Wie sieht er sie? Also das Potenzial ist riesig und das muss man natürlich abrufen. Wenn das nächste Saison jetzt wieder so laufen sollte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich ein Punkt, über einen Wechsel oder eine Leihe nachzudenken. Aber ich denke mal auf jeden Fall, dass sie jetzt erstmal voll angreifen wird.
Das können wir ihn ja dann direkt bei der ersten PK in der neuen Saison fragen.
Auf jeden Fall.
Wir haben noch eine weitere Spielerin auf dem Zettel. Du hast sie ins Spiel gebracht. Ich hätte da wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, nämlich Lucy Zähringer, die jetzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde erstmal. Zuletzt viel bei Bayern 2 gespielt. Ihr Vertrag wurde verlängert bis 2029. 18 Jahre ist sie jung und ist jetzt auch erstmal, so wie sie es mit Tanikawa etc. gemacht haben, an einen anderen Verein ausgeliehen und dann auch noch an einen Aufstieger. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Modell, oder?
Absolut. Wir haben ja zuletzt in unseren Folgen mal drüber gesprochen, dass das eigentlich ein Punkt ist, wo der FC Bayern nachlegen muss, weil die Innenverteidigerinnen, die da sind, alle schon über 30 sind. Und da könnte Lucy Zehring natürlich jetzt das interne Modell dafür sein. Ich halte das eigentlich für sehr clever. Sie hat ja jetzt ein paar Mal auch schon in die Profimannschaft reingeschaut, war ein paar Mal im Kader, hat schon ein paar Spiele auch gemacht, dass sie vielleicht die Innenverteidigerin der Zukunft sein könnte. Und sie jetzt an Konkurrenten auszuleihen und da sie jetzt reifen zu lassen zu einer Bundesligaspielerin, halte ich für sehr clever. Es hat, wie du ja schon gesagt hast, bei Tani Kawa hervorragend funktioniert mit der Laie. Und da gibt es ja auch viele andere Beispiele für, wenn man jetzt auch mal bei den Männern guckt, also die Bayern-Männer haben ja immer wieder junge Spieler ausgeliehen in der Vergangenheit, ob das jetzt Alaba war, ob das Toni Kroos war, ob das Philipp Lahm sogar war, der auch beim VfB Stuttgart gespielt hat und die da eben wirklich dann zu Spielern gereift sind, die dann soweit waren, um in der ersten Mannschaft zu spielen. Das ist eben einfach nicht einfach bei der Konkurrenzsituation und der FC Bayern, die Frauen sind ja für die kommende Saison mit den vier Innenverteidigerinnen, die da sind, hervorragend aufgestellt. Da würde sie wahrscheinlich kaum Spielzeit bekommen. Und deswegen macht das absolut Sinn, sie da an eine sehr ambitionierte Mannschaft auszuleihen. Und ja, also jetzt so viel kann ich jetzt auch nicht über sie sagen, weil ich habe sie in der zweiten Mannschaft natürlich jetzt nicht sehr oft spielen sehen. Aber ja, sie scheint ein riesiges Talent zu sein, hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold bekommen. Und der FC Bayern hat auch hier früh erkannt, welche Ambitionen sie hat und hat sie in die Mannschaft geholt. Ja, und jetzt soll sie die nächsten Schritte in Stuttgart gehen. Das wird natürlich spannend zu sehen sein, ob sie da jetzt so heranreift, dass sie dann vielleicht schon im kommenden Sommer dann ja eine Alternative auch für die Bayern in der Bundesliga und in der Champions League sein kann.
Beim VfB hat sie auch so ein bisschen weniger Druck einfach. Es sind ja echt einige Spielerinnen auch mit viel Erfahrung beim VfB und die wollen sich natürlich festsetzen da oben in der ersten Liga. Aber ich glaube, da kann sie sich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, dazulernen, auch von ihren Mitspielerinnen. Und dass sie jetzt auch schon in der Profimannschaft ab und zu mal dabei war, hat 5 Spiele gemacht in der vergangenen Saison, immer wieder eingewechselt worden. Das spricht natürlich schon noch für sie und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie in 1-2 Jahren noch zurückkommt. Wer weiß, wie lange Magda Eriksson noch macht. Von daher ist ein total cleveres Modell, das so zu machen und da auch jemanden zu holen für so eine Position, der nicht weit weg war. Das ist doch mega gut. Also haben sie total clever gemacht.
Ja, absolut. Vor allen Dingen hat man dann jetzt auch wirklich keinen Druck, irgendwie nachzulegen, sondern kann halt einfach beobachten, wie ist die Entwicklung und dann braucht man auch nächstes Jahr nichts auf dem Transfermarkt zu machen, weil dann einfach die Spielerin hoffentlich deutlich verbessert zurückkommt und dann hat man die junge Innenverteidigerin, die man vielleicht sucht, unter Umständen quasi aus dem eigenen Nachwuchs bekommen, was ja irgendwie eigentlich immer die beste Lösung ist, die man überhaupt haben kann. Also von daher kann man da echt nur sagen, ja, das sieht richtig gut aus.
Haben wir noch andere Spielerinnen vergessen? Also mir fällt jetzt niemand mehr ein an jungen Spielerinnen, aber wir werden es natürlich weiter schauen, wer sich sonst noch so anbietet. Und zumindest haben wir so mal euch einen kleinen Überblick darüber gegeben, wie es aussieht, wer auf welchem Stand ist und wer wann wie wo spielen wird.
Genau, wo wir gerade ziemlich gespannt natürlich sind, wie wahrscheinlich alle, ist, was passiert auf dem Transfermarkt? Welche Spielerin könnte kommen? Da ist es im Moment sehr ruhig. Also sowohl auf der Abgangsseite wie auch auf der Zugangsseite gibt es kaum Gerüchte. Also wir haben ja schon über Carlotta Wamser gesprochen, was ich nach wie vor für sehr realistisch halte. Aber man hört aktuell sehr wenig. Und auch Clara Bühl, über die ja immer mal gesprochen wurde, dass sie gehen könnte, hat sich zuletzt nochmal dazu bekannt, eigentlich bleiben zu wollen. Von daher glaube ich, dass die Elf fürs nächste Jahr sehr identisch mit der Elf von diesem Jahr aussehen könnte. Oder wie siehst du das?
Ja, zumindest sehr ähnlich. Stanway, die Lücke muss natürlich gefüllt werden, aber mit Spielerinnen, die schon da sind. Ansonsten bin gespannt, wer jetzt noch kommt, gerade auf der Verteidigerinnenseite und rechtes offensives Mittelfeld, hatte ja auch Barkala noch angesprochen, würde er sich noch wünschen, Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch ein, zwei Spielerinnen kommen, aber viel wird es nicht sein. Wie du sagst, Clara Bühl hat sich jetzt auch zum FC Bayern bekannt. Georgia Stanway hat ihre Liebe für den FC Bayern auch noch mal bekundet mit einem Tattoo. Ich hatte sie noch gefragt, was wird sie sich stechen lassen jetzt zum Abschied. Da wusste sie es noch nicht. Und jetzt hat sie sich einen Mirsan-Mir-Schriftzug tätowieren lassen mit ihrer Nummer 31. Das ist natürlich auch sehr nett und natürlich auch ein schönes Bekenntnis für den Verein.
Ja, muss man schon sagen, das ist echt außergewöhnlich, dass sie als aktive Spielerin ihren Ex-Club sich so verewigt auf dem Knie. Also das finde ich schon außergewöhnlich. Das zeigt wirklich, welchen Stellenwert das für sie hatte. Man lässt sich ja nicht einfach sowas, was immer auch sichtbar ist, auch auf dem Platz und so. Wenn man dann beim neuen Verein ist, ist das ja schon eine Ansage auf jeden Fall. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass die Entscheidung wegzugehen wirklich knapp war bei ihr. Also ich glaube, dass sie schon sehr intensiv überlegt hat, ob sie nicht doch bleiben soll. Aber ja, finde ich wirklich, wirklich außergewöhnlich, dieses Tattoo.
Ja, total. Ansonsten können wir noch sagen, dass Julia Gwin an der Schulter operiert wurde. Die ist ja auf die Schulter gefallen im Länderspiel. Im März war das und hatte seitdem immer mit, ich weiß gar nicht, sie hatte doch was in der Schulter. Sie hatte doch immer mit irgendwie einer Polsterung oder so gespielt. Seitdem aber, genau, da stand eben fest, dass sie auch noch dass sie da auch noch mal operiert werden musste und
ist dann ja, es gab ja durchaus Kritik an ihr auch ein bisschen jetzt gerade nach den Spielen gegen Barcelona, weil da ja schon im Hin- und Rückspiel Gegentore über ihre Seite gefallen sind. Ich finde, das muss man dann schon noch mal ein bisschen relativieren, auch wenn sie da wirklich mit einer schwereren Verletzung gespielt hat und ihre Operation quasi verschoben hat, um an den Spielen teilzunehmen. Dann finde ich, muss man ihr dafür sehr viel Respekt entgegenbringen. Also, dass sie das trotzdem gemacht hat, und das war ja mit Sicherheit, hat ihr das schon ein paar Prozente von ihrer Leistungsfähigkeit genommen. Also, Respekt dafür, wirklich.
Ja, das stimmt natürlich. Krass, dass sie da so gespielt hat. Das, wir haben sie natürlich ja auch hart kritisiert und da hätte vielleicht Bakala auch eine andere Lösung finden können, aber umso mehr Respekt vor ihr davor. Ja, wenn wir über Verletzungen sprechen, können wir noch kurz von Tuva Hansen sprechen. Habt ihr vielleicht auch gesehen, mitbekommen, die jetzt dieses Jahr wieder beim World Sevens dabei war, bei einer englischen Ausgabe und sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat leider. Das ist echt bitter gelaufen für sie.
Ja, besonders bitter, dass es eben bei dem Turnier passiert, was ja jetzt nicht mal irgendwie ja Pflichtspiele gewesen wären. Und sie hat ja da ihren Jubel, den sie für den FC Bayern im vergangenen Jahr gemacht hat, mit dem Trikot ausziehen, kopiert. Und dann wenige Minuten später passiert diese Verletzung. Das ist schon echt extrem bitter und tragisch. Da kann man ihr wirklich nur alles Gute wünschen, dass sie bald zurückkommt.
Aber echt. So. Damit haben wir alle Punkte auf unserer Liste abgehakt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Durchblick wieder. Alles Aktuelle haben wir damit angesprochen, was wir so wissen, wussten. Ich genau freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt auf die Folge, uns teilhaben lasst, was ihr davon denkt, ob ihr weitere Themenvorschläge habt, was wir mal besprechen können, angehen können. Könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben, kommentieren oder auch an unsere Mailadresse fcbfrauenupdate@gmail.com. Was gibt's sonst noch zu sagen?
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank an unsere Hörerin, die uns diese Folge quasi vorgeschlagen hat. Ich glaube sogar schon zweimal. Und daher bin ich jetzt genau froh, dass wir es auch endlich umgesetzt bekommen haben. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir verabschieden uns auch so ein bisschen in die Sommerpause und schauen einfach mal, was passiert. Also wenn auf dem Transfermarkt irgendeine größere Sache passiert, werden wir uns natürlich da auch dann direkt zu Wort melden.
Genau, oder wenn sonst irgendwas passiert. Aber ansonsten hört ihr uns dann zur Vorbereitung wieder. Bis dahin, schönen Sommer euch, macht's gut und wir hören uns.
Danke, tschüss.